Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir improvisieren heute.
Nicht.
Naja, ein bisschen. Auf jeden Fall war das das Thema, das Rita vorgeschlagen hat, weil sie etwas zum Thema Improvisation, Achtung, vorbereitet hat.
Ja, genau. Und weil ich so gern paradox unterwegs bin und weil ich bei einer weiteren Tagung teilnehmen darf, wo es mit Tänzerinnen und Tänzern darum gehen wird, Improvisation als Haltung zu etablieren und zu befragen. Und ich mich gefragt habe, ob ich das wohl überhaupt kann. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen ins Thema und das ist auch schon eine Weile her. Ich schiele auf meinen Zettel und denke, ja, klingt klug, wer hat das geschrieben? Es ist meine Handschrift, aber ich kann mich an nichts erinnern. Insofern ist es Improvisation, ja, thematisch, aber auch performativ gerade.
Ich habe mich ja gefragt tatsächlich, was genau denn eigentlich dann Improvisation ist. Klar, bei Tänzerinnen und Tänzern ist es einfach so, du hörst wahrscheinlich eine Musik und dann schöpfst du aus dem Repertoire, das du hast, oder bildest spontan aus dem, was du kannst, irgendwelche neuen Sachen und lässt dich so, gehst du in den Flow oder so, würde ich mir das vorstellen.
Ja, man kennt das ja auch aus unterschiedlichen Bereichen, also Jam-Sessions in der Musik sind, glaube ich, Improvisation. Impro-Theater gibt's
auch. Das sehr schön.
Schöpft ja auch aus dem Vollen eigentlich und ist eben nicht aus dem Nichts, zu dem Punkt wollte ich auch noch kommen. Und im Tanz gibt es ganz unterschiedliche Stile und Weisen, Improvisation zu verstehen. Auch relativ strenge Schulen, wie das zu machen ist. Nach John Cage in den 70ern ist das
in geworden. Das klingt auch paradox.
Ja, ja, verrückt.
Ne? Eine Improvisationsschule.
Ja, also man muss sich dann an Regeln halten und dann aber frei werden. Und das ist eigentlich auch schon das Paradox. Also da wird eine Bewegung zum Beispiel aus dem Kontakt mit dem anderen Körper entwickelt. Das heißt, es passiert nichts, wenn alleine im Raum sich bewegt wird, sondern durch den Kontakt nimmt man das auf, was vom anderen kommt und bewegt sich weiter improvisierend. So.
Dann wäre ja Pogen die perfekte Improvisation.
Genau, das ist ja auch viel Physik meiner Erfahrung nach. Und jetzt mehr so wenig Freiheit. Also
was kommt drauf an?
Man kann halt noch brüllen, aua, nicht so feste und hoffen, dass da Rücksicht genommen wird. Das ist nicht immer der
Fall.
Aber
darum geht es ja beim Pogen nicht.
Nee, ich weiß. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin da jetzt zu alt für inzwischen.
So. Ich habe festgestellt, je älter man wird, desto häufiger knackt es im Genick. Und
ja, ich bin schon so alt, dass die Menschen Rücksicht nehmen. Die denken sich, oh, lass die kommen.
Na, ich springe halt immer rein und denke dann irgendwann, ah, das ist vorbei, Nora, ist vorbei.
Lass es einfach. Genau, improvisier auf anderen Feldern. Genau. Ja, also Schulen der Improvisation ist sicher zu streng, aber es gibt da schon so, ja, Regeln, wie es denn vonstatten gehen kann. Und letztlich geht es ja genau um den Punkt, den du jetzt auch schon nanntest. Man schafft ja nicht aus dem Nichts. Das ist verwandt mit dem Begriff der Kreativität und darüber habe ich schon mal mehr gedacht und gelesen. Da bin ich ein bisschen besser zu Hause. Und auch da ist es ja so, dass es diesen Spruch gibt, blöd gesagt, von nichts kommt nichts. Ne? Creatio ex nihilo gibt es nicht. Und
sehr
das
schön.
Ist letztlich ist das so eine Anti-Schöpfungsthese. Also es kann nicht sein, dass aus dem Nichts irgendwas geworden ist. Creatio ex nihilo gibt's nicht. Das widerspricht allen KreationistInnen,
ja,
ne, die ja davon ausgehen, dass aus dem Nichts etwas geschaffen wurde. Und in der Improvisation würde ich analog denken und sagen, da ist nicht nichts, sondern da ist etwas, auf Basis dessen improvisiert wird. Jetzt gibt's aber einen ganz spannenden Gedanken bei der Kreativität. Nämlich, es könnte ja sein, dass es eine sogenannte Creatio Continua ist, die Schöpfung, die entweder in einem Moment erschaffen wurde, aber immer weiter geschöpft werden muss von Moment zu Moment oder wo Schöpfung und Erhaltung in eins fallen. Also wo es gar nicht einen Moment gibt, in dem jetzt, und da ist was passiert, das dann erhalten werden muss, sondern es wird von Moment zu Moment geschöpft und erhalten, kontinuierlich.
Aber auch gewandelt dann.
Genau, und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man das jetzt rückspiegelt auf Improvisation und man sich fragt, ist da vorher was oder ist das im Moment und wird von Moment zu Moment immer neu geschaffen? Das finde ich eigentlich wirklich einen berückenden Gedanken und trotzdem heißt das ja, dass es nicht aus dem Nichts kommt.
Naja, was ich überlege gerade, also ich hatte mehrere Gedanken aus dem Nichts schöpfen, was Creatio angeht, so, naja, immerhin war ja Adams Rippe da, ja?
Mm, ja.
Das muss ja aus irgendwas geschöpft werden. Nee, aber,
Na, am Anfang, ne, wüst und leer, Licht? Tohu war Bohu, da haben wir von gesprochen.
Licht
ja, aber erstmal war es wüst und leer und dann sprach Gott, es werde Licht. Das,
ja.
Ne, dieser Schöpfungsgedanke ist ja aus der Wüste und der Leere etwas zu schaffen. Und zwar qua Wort jetzt im christlichen Diskurs. Also am Anfang war das Wort Logos eigentlich. Das ist nicht nur Wort,
wo
sondern auch Denken.
Wo kommt das her?
Ja, das ist eben die Allmacht Gottes, die sich da ausspricht. Und das ist ja der Gedanke, wirklich aus dem Nichts etwas zu schaffen.
Mhm.
Jetzt erklärt sich das aber nicht. Letztlich sind das ja Glaubensinhalte.
Mhm.
Weil einfach nicht erklärbar ist, wie aus dem Nichts etwas werden soll.
Das ist auch, glaube ich, für uns nicht vorstellbar, macht, weil ja nie nichts ist.
Genau, das macht einen Sprung, den wir nicht nachvollziehen können. Und etwas von diesem leicht beunruhigenden Gedanken ist bei Kreativität und Improvisation immer dabei, weil sich letztlich nicht erklären lässt, wie etwas Neues in die Welt kommt.
Mhm.
Dieser Funke haftet immer an, dass da irgendwas sein muss. Man kennt das auch vom Genie-Gedanken, dass irgendwo herkommt und unerklärlich jetzt neu da ist.
Also es muss irgendwo ein Licht herkommen, wenn man es im übertragenen
sozusagen,
Sinne
genau.
sieht.
Ja, genau.
Klingt spannend, finde ich. Und dann hatte ich noch einen Gedanken zu diesem immer wieder Schöpfen. Heißt ja auch eigentlich, es kann gar nicht aufhören, weil wenn es aufhört, ist ja auch wieder nichts.
Genau.
Also
ja,
dann
genau.
muss es ja zusammenfallen sozusagen. Das heißt, es muss sich ja immer wieder schöpfen und erhalten. Was erhält man? Also
Stoff und Kraft eigentlich, also in diesem
Energie
Gedanken.
Am Ende des Tages.
Genau.
Ja. Was auch immer für eine Form.
Ja, genau. Also letztlich ist das der Gedanke, der sich abwendet von so einem ja, Schöpfungsdenken, dass da ein Demiurg sitzt und sagt, das hat jetzt zu geschehen, sondern es ist Stoff und Kraft von sich her, die auf Erhaltung drängt und die kommt nicht aus dem Nichts, sondern die ist qua Prinzip.
Also ist eigentlich alles Reaktion. Weil die, also
das ist gleichzeitig Aktion und Reaktion in dem Gedanken.
Das klingt in meinem Kopf kompliziert, weil es ja, also, weil ich glaube, dass wir eher so in Reihenfolgen denken und in Prozessen und dass Dinge so gleichzeitig zwei Sachen sein können, das ist schon auch erklärbar, aber schwerer vorzustellen, finde ich
auch total schwierig. Aber jetzt mal am Beispiel des Musizierens, es ist ja tatsächlich schwer erklärlich. Ich kann natürlich sagen, ich nehme auf, was mir zugespielt wird jetzt in der Band. Ich höre, was die anderen tun und wandle dieses Motiv und mache was Neues draus. Letztlich ist aber ja auch nicht erklärlich, wie ich dieses Neue daraus mache.
Nee, überhaupt nicht.
Das kommt so. Ne? Ich habe eine Tonleiter, letztlich sind das ja gar nicht so viele Töne in einer Oktave und mittels derer kann man aber unendlich viel tun und das macht einen ganz nervös, wenn man länger drüber nachdenkt, weil sich einerseits nicht erklärt, wie nichts sein könnte und andererseits nicht erklärt, wie dieses Neue passiert.
Genau, weil es auch irgendwie, manchmal hat man so das Gefühl, es ist erschöpft, also ne, ausgeschöpft oder so und dann gibt es halt trotzdem jemanden, der noch irgendwas Neues dazu tut.
Ja.
Ich habe in Münster letztes Jahr Tabet Azavi kennengelernt, der ist Musiker und der spielt die Oud, das ist so eine Art Leier, so ein orientalisches Instrument. Und der hat, weil er fand, dass sechs Saiten nicht genug sind, der Oud eine siebte Saite hinzugefügt, weil ihn das einfach freier macht in dem, was er mit der Oud gerne tun möchte. Und auch da könnte man ja sagen, also ne, da muss man, also auf die Idee muss man erstmal kommen, dass sechs Saiten nicht reichen.
Mhm.
Also sechs Saiten für fünf Finger ist schon relativ viel.
Sich neue Finger wachsen zu lassen, ist eine schwierige Option.
Genau, deswegen macht man einfach noch eine Saite dazu.
Mhm.
Genau, aber so, also das finde ich halt auch schon faszinierend, um zu sagen, so, ich brauche irgendwie andere Möglichkeiten, ich möchte das Instrument noch erweitern oder so.
Mhm.
Ich kann.
Ja, und wenn man es dann sieht, dann denkt man ja, 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 ist ja klar, ist ja nur eine Seite mehr. Das ist dieses olle Prinzip, wo Leute vor einem Kunstwerk stehen und sagen, kann ich auch. Und ich denke, ja, hasse aber nicht.
Das, du hast den Fettklotz da aber nicht
hingerollt. Ja, ist doch der Punkt, oder? Natürlich, wenn ich das gesehen habe, so ähnlich wie, ich habe ja alle meine Passwörter vergessen an der Uni und musste jetzt allen auf die Nerven gehen, ja, vergessen könnt ihr, so, und wenn die mir das mailen, dann lese ich das und ja, ja, sicher, klar, weiß ich. Ich wusste es aber halt vorher nicht. Also wenn ich es angucke, dann kommt es mir familiär vor und ich denke, ja, pff, irgendwie naheliegend.
Passwörter improvisieren ist eine sehr hohe Kunst,
ja, das
wenn
ist
man
richtig.
Sich daran erinnern möchte.
Ja, wenn man sich so grob erinnert, dass ein kleines V und ein großes P und eine Zahl beteiligt war, dann kann man auf jeden Fall mal den einen oder anderen Vormittag damit verbringen. Oder man fragt halt einfach den Webmaster. Und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Na klar, so war das. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn man das Instrument anguckt und dann sagen Leute, ah ja gut, eine Seite mehr ist ja jetzt kein neues Instrument. Aber auf die Idee zu kommen oder auch erst dieses Begehren zu haben.
Das Bedürfnis zu haben, ja. Dem etwas hinzuzufügen, obwohl es ja prinzipiell schon komplett erscheint, ja. Also mir erscheint eine Gitarre komplett genug. Ich würde nicht im Ansatz, also ich bin froh, wenn ich die ersten drei Bünde in irgendeiner Form bespielen kann. Ich möchte dazu auch gar nicht spielen sagen.
Mehr als ich kann.
Ja, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das zu erweitern. Und dann gibt es ja immer diese Menschen, die dann irgendwie dieses Bedürfnis in sich spüren oder auch schon so eine Vorstellung davon haben, das finde ich ja immer ganz faszinierend, eine Vorstellung davon haben, was da rauskommen soll, also wie es zu klingen hat und was sie haben wollen. Und das finde ich halt auch spannend an der Improvisation. Im Prinzip hast du erstmal keine Vorstellung davon, was da rauskommt. Deswegen habe ich immer das Gefühl, mir ist die Improvisation sehr nah, auch wenn ich schreibe. Ich habe nicht wirklich, also nicht eine bewusste Vorstellung davon, was da rauskommen soll oder welche Gedanken ich formuliere. Ich mache mir Gedanken, aber die vergesse ich alle wieder und dann sitze ich vor dem Text und fange an zu schreiben und dann endet der nie da, wo ich eigentlich hin wollte. Weil während des Prozesses, also während ich dann irgendwo sitze und schreibe, so ganz andere Sachen passieren. Und oft ärgere ich mich dann, dass ich irgendwas vergessen habe oder nicht einbauen konnte. Aber so wie es dann rauskommt, klingt es für mich auch rund und nachvollziehbar und komplett. Und mir fällt es zum Beispiel total schwer, dann nochmal da dran zu gehen, das umzustellen, weil ich dieses Gefühl mag, dass das fertig und rund ist, so wie es rauskommt.
Habe ich nie, kenne ich nicht das Gefühl. Schrecklich.
Nee, finde ich gar nicht. Ich ist ja nicht so, also es ist ja nur mein Empfinden, dass ich denke, so, das muss jetzt fertig sein.
Ja, super. Jetzt das nächste. Kultivier das.
Es ist aber ja deswegen nicht gut, weißt du?
Weiß ich nicht.
Es kann ja auch zwingend, können ja Fehler drin sein oder es kann andersrum mehr Sinn ergeben. Es könnte besser sein, irgendwie mit einem anderen Aspekt anzufangen, einen anderen Aspekt nach vorne zu holen und so. Die Erfahrung mache ich auch gerade beim Treatment-Schreiben. Also, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ist schon ganz schön. Die Grundidee gefällt mir, ist mir noch ein bisschen schwammig. Und ich so denke so, oh.
Was? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kam gar kein Schwamm vor.
Ja, und dass ich dann nochmal rangehen muss und dann, das Geile ist aber, dann sitze ich da dran, mache das wieder. Ich mache es genauso wie vorher. Also nicht genau das Gleiche, sondern ich fange den gleichen Prozess an und es kommt was ganz anderes bei raus. Aber sicher auch nicht das, was man besprochen hat, sondern das ergibt sich so logisch und dann steht da halt was ganz anderes. Aber es ist halt immer noch nicht das, was es sein muss.
Aber eben hast du gesagt, es läge an der Situation, weil du dann in dem Moment das und das aufnimmst oder gerade dem und dem beschäftigt bist oder so. Und das spreche ja dafür, dass viel Rezeptivität dabei ist bei aller Spontanität. Denn eigentlich sind das Gegenläufer. Also in der Philosophiegeschichte, Kant würde sagen, Spontanität ist das Vermögen, selbst aus Freiheit Begriffe zu schaffen zum Beispiel. Und Rezeptivität ist, die aufzunehmen. Und das ist eigentlich gegenläufig, ne? Entweder nehme ich auf oder ich mache was Neues. Aber du kannst offenbar beides. Vielleicht ist das auch genau der Schlüssel zur Improvisation, kann ja sein.
Ich habe ja gar keine Ahnung, was ich, das ist ja das Schlimme an der Sache. Ich habe ja keine Ahnung, was ich da tue, weshalb ich natürlich auch kein richtiges Ziel habe, weshalb das wirklich in, also eigentlich ist es gerade so ein Gefühl wie rechts vorbei, links vorbei und noch ein bisschen weiter rechts und jetzt nähern wir uns so ein bisschen in der Mitte, sind aber immer noch nicht am Ziel.
Aber in Deutschland hast du damit wirklich ganz gute Paten sozusagen, weil hier ja der Geniekult erfunden wurde. Also nicht wirklich, aber das war hier schon sehr ausgeprägt. Also Kreativität ist ein Begriff, der eigentlich aus den 50ern aus den USA kommt. Mhm. Vorher war das nicht interessant, kreativ zu sein. Also es ist kein Wort, das hier, das aber hieß schöpferisch zu sein.
Ach so.
Und das hing häufig zusammen mit diesem Geniegedanken. Mhm. Also, dass das ganz seltene Menschen sind, die was Neues denken können oder was Neues schaffen können oder so. Dass sie wirklich ja schöpferisch tätig sind, so wie der Schöpfer. Da ist schon sowas Metaphysisches dabei. Und Kreativität ist ja was, was so über alle gestreut wird. Mhm. Und zwar sowohl als Postulat als auch als Fähigkeit. Man spricht das allen zu, das ist sehr demokratisch. Alle können irgendwie kreativ sein, aber es sollen auch alle kreativ sein. Bröckling nennt das ein Dispositiv und ich finde, da legt er den Finger in die Wunde, ne? Weil das zählt auch zum Homo economicus. So, wir sollen uns ständig neu erfinden. Wir sollen uns auch rezeptiv dem anpassen, was uns an Umwelt jetzt begegnet. Wir sollen das möglichst neu erfinden, unser Selbst ständig. Wir sollen lebenslang lernen und so weiter. Und deswegen ist es gut, dass wir alle so kreativ sind. Und entziehen könnte ich mich dem eigentlich mit deinem Gedanken. Ja, das ist so, das ist mir nicht zugänglich. Ich weiß gar nicht, was da gerade passiert. Ne? Weiß ich nicht, ich habe da keine Technik, entweder es passiert oder nicht. Also dem Genie, das Genie ist nicht kreativ in diesem Sinne. Mhm. Und ja, das ist dann letztlich auch nicht erklärlich, was im Genius so los ist. Ne?
Das macht's aber ich finde schwierig. Den Gedanken ja natürlich sehr interessant, zu sagen, es muss ein Genie geben, damit was Neues erfunden wird. Weil was habe ich dann für ein Bild von der Welt? Dann muss ich die Welt ja schon als sehr komplett wahrnehmen und als sehr zu Ende gedacht. Mhm. Wenn ich auf die Idee komme, dass nur ein Genie da etwas Neues hin erfinden könnte. Und wenn man sich allein die Entwicklung, die technische Entwicklung der letzten 100 Jahre anguckt, was da an Erfindungen und Entwicklungen getätigt wurde, die halt auch aufeinander aufbauen natürlich, ne, aber die auch wirklich einen großen Sprüngen Fortschritt gebracht haben, dann wäre es eigentlich vielleicht gar nicht so hilfreich, diesem Genius anzuhängen, weil ich würde sagen, viele dieser Erfindungen sind gemacht worden, weil Menschen eine Idee von dem hatten, was sie brauchten oder wollten.
Aufgrund von Bedürftigkeit vielleicht auch und weil man so Entwürfe von sich gemacht hat oder gelernt hat zu machen, wo will ich hin oder von der Welt, wie soll die aussehen und so weiter. Aber das widerspräche ja dem Gang der Entwicklung gar nicht, wenn wir sagen, dass
das nicht, aber vielleicht diesem Geniegedanken, dass man sozusagen dafür eine herausragende, also dass man das nur kann, wenn man so mega herausragende Fähigkeiten hat.
Das ist schon ein sehr elitärer Gedanke, der ist jetzt nicht im engeren Sinne, wie soll man sagen, wenn wir werten, ist es nicht sympathisch. Ja? Andererseits entzieht er sich halt den Zuschreibungen, die Kreativität macht, nämlich du sollst auch. Ich kann ja sagen, ich bin kein Genie, ich kann das gar nicht. Mhm. Das ist das Charmante daran, finde ich. Also es hat auch so zwei Seiten. ich kann mich vielleicht nicht lebenslang neu erfinden, ich bin zu langweilig, also mache ich das nicht, ich bin halt kein Genie. Das ist schon auch ein Schlupfloch. Andererseits machen wir ja die Erfahrung, dass Menschen schon kreativ sind und zwar gerade dann, wenn alte Ordnungen implodieren, wenn irgendwie was begegnet, was nicht mehr alleine gewuppt werden kann.
Wo ja, oder wenn es große Bedürftigkeit gibt. Genau, ne? Also Menschen werden ja da extrem kreativ, wo, also ne, man sagt ja so lapidar, Not macht erfinderisch, aber wenn es wirklich darum geht, Not zu wenden,
ja, genau.
Ne,
ja,
das
ja.
habe ich jetzt von dir.
Wie schön. Ich werde zitiert, verrückt. Ja,
in deinem eigenen Podcast.
das fühlt sich irgendwie seltsam an. Lass es deinen Gedanken sein. Es ist, glaube ich, eigentlich Eugen Finks Gedanke.
Ist egal, er hat in meinem Kopf einen großen Platz gefunden, weil ich das Wort einfach jetzt anders belege. Es ist jetzt nicht einfach nur so ein Wort, sondern es geht halt wirklich darum, um eben etwas Notwendendes zu tun. Mhm. Und dann finde ich es wirklich immer sehr faszinierend, was dann geht oder möglich wird. Oder
ja, und dann nicht auf ein Genie warten zu müssen, um meine Situation zu verbessern. Ne?
Ja, und zu erleben, dass das wirklich auch viele Menschen können. Ne? Also wenn man sich einfach Notlagen anguckt, dass zum Beispiel Kreativität und die Fähigkeit, die Not zu wenden, muss nicht von einem Mann kommen.
Nö.
Das ist ja tatsächlich so ein Narrativ, das vorherrscht. Ne? Ja. Also technische Entwicklung, Erfindungen und so sind eben zumindest hier geprägt aktuell von den Geschichten von Männern, ohne dass ich das jetzt irgendwie werten wollen würde. Aber
klar, und die anderen Geschichten kennt auch keiner.
Ne? Genau, oder die kennt man weniger. Ne? Mhm. Also das lernen wir halt jetzt so, dass es da durchaus auch Frauen gab. Aber das finde ich schon spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also und das ist ein, wie soll man sagen, beruhigender Gedanke daran. Ne? Oder einer, der uns Möglichkeiten eröffnet, Horizonte aufreißt und so weiter. Wenn wir sagen, guck doch mal hin, in der Not wird ganz viel erfunden und zwar von Menschen, von denen man das vielleicht nicht erwartet hat, die nicht humanistisch gebildet sind bis dort hinaus und ne, irgendwie den Genius-Gedanken seit dem Neuhumanismus aufgeschlürft haben, sondern einfach Menschen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen und was machen. Das Perfide daran ist, wenn man daraus den Umkehrschluss zieht, na, es kann doch jede und jeder. Mhm. Also
soll es auch jeder.
So soll es auch sein. Mhm. Notsituationen begegnen, also friss oder stirben. Wenn du es nicht schaffst, dann warst du nicht kreativ genug.
Hat selber Schuld.
Genau.
Und hat sie nicht genug Antrieb, deine Not zu wenden?
Ja, genau. Ja, ja.
Evolution.
Ja, blöd gelaufen, ausgeschieden, nicht die richtigen Leute gekannt, was weiß ich. Auf jeden Fall so ein Fall von selber Schuld. Und das finde ich eben neuralgisch daran, dass wir mit dem Guten, was wir einkaufen, wenn wir das demokratisieren, gleichzeitig auch so einen neoliberalen Diskurs anhängig haben, den ich kritisch sehe.
Wobei ich, also das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das zu romantisch gedacht ist, aber in der Regel ist man ja auch mehr aufeinander angewiesen an der Stelle und dann auch mehr darauf angewiesen, dass zum Beispiel so in Gemeinschaft auch Ideen entwickelt werden. Mhm. Weil auch das ist ja sehr häufig so, dass Menschen auch mit anderen zum Beispiel darüber sprechen. Also du hast eine Idee und du willst diese Idee prüfen. Zum Beispiel. Und dann suchst du erstmal das Gespräch und setzt dich eben nicht alleine an den Schreibtisch und bist total kreativ, sondern viele Menschen, die Erfindungen machen, haben in irgendeiner Form Gegenspieler, einen Gegenpart, jemanden, mit dem sie das testen können oder diskutieren können oder kommen in Gesprächen auf Ideen. Also zum Beispiel ein Satz, aus dem eine Geschichte entsteht oder ein Song oder was auch immer. Einfach so eine irgendwas, das in dir was zum Klingen bringt?
Ja,
klingt klar. Das vernünftig?
Auf jeden Fall, natürlich. Das ist nicht nur erfahrungsgesättigt, hast du ja auch berichtet, dass das Umfeld einfach sehr wichtig ist, sondern liegt auch im Begriff, ne? Wenn ich aus mir selbst heraus auch aus nichts Neues schaffen kann, dann muss ich ja fragen, wo nehme ich das her, was Material wird für Neuschöpfungen. Und das kann ich letztlich nicht aus mir alleine nehmen, sondern Menschen sind in Kontakt mit Welt und mit anderen. Das ist der Kern der Bildungstheorie, dass wir in Kontakt mit uns selbst, mit Welt und mit anderen sind. Und natürlich gibt es da Prozesse, wo ich mich eher mal vereinzle, wo ich eher so mal der Welt entsage eine Zeit lang oder wo ich total beim anderen bin und mich selbst verliere. Also das gibt's ja auch alles. Aber diese oszillierenden Verhältnisse machen ja erst aus, dass ich mich vermenschliche in Welt und das Welt auch auf mich zurückklingen kann, dass es da ein Wechselspiel geben kann. Und Christoph Wolff hat eigentlich den besseren Begriff als Improvisation sozusagen vorgeschlagen oder den, der das Ganze verstehbar macht, wenn er sagt, es geht eigentlich um Mimesis, es geht um Nachahmung. Man kennt das aus dem Tierreich mit dem Mimikry. Ja. Ne?
Mimimi, ich verstehe nur Mimimi.
Genau, Mimikry. Guck mal, ein lustiger Käfer. Weil er sagt eben, bei diesen kreativen Prozessen ist es häufig so, dass viel mehr Nachahmung im Spiel ist, als wir sehen wollen auch. Und es lohnt sich, da genauer hinzugucken.
Das ist hier ja auch total verpönt, ne?
Ja,
jemanden
eben
nachzuahmen und nicht so originell zu sein.
Ja,
so.
Genau. Weil das so heißt, sich einer Sache oder einem Menschen ähnlich machen. Und das ist so ein Nacheifern und irgendwie so ein bisschen, das wirkt wie sich einschleimen.
Das klingt auch so ein bisschen wie, naja, ist ja alles das Gleiche. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel zu einer bestimmten Musikrichtung sagt, naja, alles Hamburger Schule, dann ist es irgendwie so, ja, das klingt halt alles gleich.
Ja, und Mimesis heißt aber auch nicht nur nacheifern und nachahmen, sondern auch zur Darstellung bringen, beides. Und das tue ich ja damit. Indem ich jemanden nachahme, tue ich ja das und mache das anders als derjenige. Mhm. Im besten Fall. Also ne? Ich denke auch immer an dieses Nilpferd mit dem Einhorn als Pin-up, das einfach anders werden möchte. Das geht natürlich nicht.
Es gibt auch einen ganz niedlichen Elefanten, der sich Pfauenfedern an den Popo klebt, weil er gerne ein Pfau sein möchte.
Auch sehr hübsch, ja. Das sind Verähnlichungsprozesse, die ich aus dem eigenen Leben durchaus kenne. Ich wollte immer eine kleine Elfe sein. Das hat nie funktioniert und dann habe ich einen Boxring getreten und gedacht, ah, voll gut, keine Elfe zu sein. Das war so ein Aha-Moment, dass diese Verähnlichungen häufig einfach äußere Ansprüche widerspiegeln und mit dem inneren Selbstsein gar nicht so viel zu tun haben. Und das wäre halt auch mein Punkt bei diesem Mimesis-Gedanken. Ich muss ja nicht nur jemand anderem ähnlich werden wollen, ich kann ja auch versuchen, mir selbst ähnlicher zu werden.
Ja.
So. Und habe dann ein Material ohne Grenzen, aus dem ich schöpfe, weil ich schon eine ganze Weile gelebt habe, weil ich schon so viel mitbringe, weil ich in Umwelten bin und so weiter, aus dem ich schöpfen kann und mit dem ich versuchen kann, einerseits mir ähnlicher zu werden und mich andererseits zu überschreiten. Und ich glaube, dass es das ist, was in Improvisationen passiert, dass man versucht, sich zu überschreiten und sich dabei aber ähnlicher zu werden.
Was ich ja die ganze Zeit habe und gerade hatte ich diesen Gedanken so ganz intensiv, wo der Unterschied zwischen dieser Mimesis ist und Gleichschaltung.
Mhm.
Also wir haben ja, es gibt ja Tendenzen, dass Menschen oder Menschen, die möchten, dass wir alle möglichst gleich und uniform sind und uns besonders ähnlich sind und eben nicht aus der Reihe tanzen. Und das ist ja bei der Improvisation und Kreativität eigentlich genau anders.
Mhm.
Das kann ja nur da stattfinden, wo du entweder innerhalb von Regeln etwas schaffst, was die Regeln nicht bricht, aber trotzdem Neues schafft.
Mhm.
Ne? Das ist, wenn du limitiert bist. Oder indem du bestehende Regeln brichst oder veränderst.
Mhm.
Also es ist ja schon Teil von Kreativität, dass es eben, dass sie mit der Gleichförmigkeit bricht.
Ja,
also,
genau.
Dass sie nachahmt, aber eben nicht dasselbe sein
ja,
will.
Ja, genau.
So. Und genau, und das ist ja Teil von Freiheit auch.
Auf jeden Fall.
Würde ich sagen.
Und das ist auch das Beunruhigende daran, dass, wenn es tatsächlich passiert, immer ein Freiheitsmoment wahrgenommen wird, das letztlich nicht begründet ist. Wir können nicht sagen, Menschen sind frei. Wir machen aber die Erfahrung, dass sie, wenn sie improvisieren, irgendwie Freiheitspotenziale ausschöpfen. Woher die kommen, wissen wir nicht so genau. Denn man könnte ja sagen, es ist alles determiniert. Es ist schon so, dass selbst das Improvisierte irgendwie determiniert ist. Aber da, wo es hervorgebracht wird, wird mir das nicht sichtbar oder nicht erkennbar, sondern das ist beunruhigend. Da ist auf einmal irgendwas Neues. Und ich meine, daher kommt ja Improvisation. Providere heißt vorhersehen. Improvidere heißt nicht vorhersehen können. Und das beunruhigt natürlich, wenn man was nicht vorhersehen kann. Gerade die Menschen, die Gleichförmigkeit wollen.
Also ich überlege gerade so, einfach nur meine letzte Woche war ein reines Improvisationstheater.
Ja, meine also, auch.
So einfach. Ne, ich hatte Dienstag 2 Termine, die sind beide ausgefallen. Einer davon war einfach ein Termin mit einer Deadline, die ich nicht halten konnte. In dem einen Fall musste ich dann halt absagen. Und in dem anderen Fall musste ich eben was Neues improvisieren mit einem anderen Zeitfenster, was einfach heißt, ich musste meine ganzen anderen Abläufe, die ich für die Woche geplant hatte, mit improvisieren.
Deswegen warst du auch so froh, als ich sagte, vielleicht lieber nicht an dem Tag. Ah, ja, stimmt, da hatte ich auch sowieso schon 12 andere Sachen.
Genau so war das. Es rüttelt ja irgendwie nicht nur einen Tag durcheinander, sondern das rüttelt ja auch in allen Folgeprozessen. Und ich beobachte mich dabei, wie ich inzwischen, früher hat mich das total aufgeregt, dann bin ich total in Stress geraten und mittlerweile beobachte ich mich dabei, wie ich dann eigentlich erst so richtig ruhig werde. Wenn um mich herum alles chaotisch ist, dann denke ich so, das ist doch ein Zustand, mit dem ich leben kann. Da gucken wir mal, jetzt nehmen wir hiervon ein bisschen und davon ein bisschen. Naja, das hat man anders geplant, aber dann, da, so geht das auch und so.
Ja, aber man ist ja dann auch ein Stück weit nicht so sehr selber schuld. Das ist ja das, was ich mit dem Kreativitätsdispositiv meine.
Verantwortungsverpissertum.
Ein bisschen schon. Also ich genieße das. Also ich habe jetzt nicht den Norovirus selbst genossen, aber das, also wirklich nicht. Aber dass dann eben alles hinfällig ist und du sagen musst, meine Chefin schrieb so süß, das sind Beschlüsse des Schicksals, Rita, du kannst jetzt nicht zum Kolloquium kommen. Das war ein Nietzsche-Zitat, das fand ich sehr nett. Da bist du raus und das bist du halt auch, natürlich bin ich das schuld, weil ich mir irgendwo die Hände nicht gründlich genug gewaschen habe, wenn man schon im Schulddiskurs bleiben will.
Naja, dann wärst du halt auch schuld, weil du geatmet hast.
Ja, genau. Also ist man das halt irgendwie nicht, ne? Sondern sagt sich, im Wortsinne, shit happens. Und
lass uns teilhaben an deinem Neurovirus.
Nein, lieber nicht, wirklich nicht.
Verbal.
Auch viel teilzuhaben. Da war ich dann so weit raus, dass ich dieses Gefühl nachvollziehen kann, was du jetzt meintest, dass man dann halt improvisieren muss. Das ist dann keine Leistung, die noch on top kommt und jetzt wird von dir verlangt, noch besonders kreativ zu sein und irgendwie was ganz Geiles zu schaffen, sondern es geht nur darum, irgendwie den Alltag zu bestehen ne? und den Menschen, die sich's nicht selbst schaffen können, noch Essen und Trinken zuzuführen, die in der Nähe leben. So.
Liegen, lagern.
Genau, und möglichst niemanden anzustecken und all diese Dinge. Und das macht einen ja gewissermaßen frei, weil die äußeren Zwänge wegfallen, die man vorher hatte.
Ja, frei im Rahmen der häuslichen Umgebung.
Ja, genau. Ja, aber es ist dann völlig klar, bestimmte Dinge kann ich jetzt nicht mehr machen. Genauso wie wenn eine Deadline platzt, dann es ist dann jetzt vorbei. Dann brauche ich auch nicht versuchen, es jetzt in den nächsten 2 Stunden noch hinzukriegen. Es ist ja dann vorbei erstmal.
Ja, es ist auch tatsächlich, also was dazu kommt, ist das Einsehen, dass Dinge nicht schaffbar sind.
Mhm.
So, und dann auch zu sagen, es ist jetzt nicht schaffbar. Gut, in dem Fall muss man sagen, das, was ich absagen musste, da hing jetzt irgendwie weder Geld dran, noch irgendwie war ich gezwungen, was zu veröffentlichen.
Wie langweilig.
An der Stelle. Genau. Naja, aber das ist ja schon auch nochmal ein anderer Zwang, der dazu kommt.
Stimmt,
aber ich muss dann auch priorisieren, zum Beispiel, ne? Also, wem oder was gebe ich jetzt Vorrang? Wie kriege ich das organisiert? Und dann versuche ich einfach das Mögliche, so in irgendeiner Form und
Ja, ich meine die Entlastung dadurch, dass man eben nicht alleine alles priorisiert. Also, dass man nicht Herrscher der eigenen Kalender ist.
Aber du bist ja auch gezwungen dann. Also zum Beispiel, Norovirus zwingt dich zu priorisieren, dich erstmal um dich und deine Gesundheit zu kümmern.
Ja, genau. Und diesen Zwang erlebe ich ja andersrum als eine Form von Freiheit, weil meine eigenen Zwänge damit ausgesetzt sind.
Genau.
Die ich mir selber auch erlegt habe.
Das
und das
stimmt.
Kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Und dass man dieses Gefühl sozusagen nachahmt in künstlichen und künstlerischen Situationen und sagt, okay, wir gucken mal weg von den Zwängen und versuchen mal freiheitlich zu schaffen. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Die Frage ist, wie oft es dann wirklich den Rahmen verlassen kann.
Die Frage ist auch, wie oft du die Möglichkeit hast, den Rahmen zu verlassen.
Klar.
Also ich finde, es ist auch eine sehr privilegierte Situation, auch bei mir, den Rahmen verlassen zu können.
Mhm.
Den schaffe ich mir natürlich durch unsichere Lebensumstände, würden viele Leute sagen. Selbstständig sein ist ein unsicherer Lebensumstand.
Ja.
Aber ich habe natürlich viel mehr Möglichkeiten zu improvisieren als jemand, der irgendwie so einen durchgetakteten Tag hat und wo dann irgendwie zu bestimmten Terminen irgendwas fertig sein muss oder so, ne? Also auf der anderen Seite glaube ich, dass Leben so hoch zufällig ist in bestimmten Sachen, dass wir eigentlich alle auf ein gewisses Improvisationstalent angewiesen sind.
Das glaube ich nämlich auch. Also, dass diese Unterscheidung von ich bin aber selbstständig und ich bin angestellt, natürlich macht das einen Unterschied. Ich erlebe das auch im Leben, dass das einen Unterschied macht. Und dennoch, letztlich ist Leben für alle unberechenbar. Erstmal. Und es wäre ganz gut, das einzusehen, selbst wenn ich einen 9-to-5-Job habe, der erstmal für lebenslang im Vertrag steht.
Mhm.
Ne?
Genau, aber es geht mehr so darum, dass ich meine Zeit freier einteilen kann. Mir guckt keiner über die Schulter zum Beispiel. Natürlich muss ich meine Deadlines halten, aber wie ich das hinkriege, ob ich da jetzt 3 Nachtschichten einlege oder jeden Tag um 3 Uhr aufstehe und von 3 bis 6 den ganzen Kram mache oder so, da guckt halt keiner drauf. Das heißt, wann ich das mache, in dieser Zeiteinteilung, bin ich natürlich viel freier. Damit lässt sich, also mit diesem großen Zeitrahmen lässt sich natürlich viel leichter improvisieren als jemand, der einen eng gesteckten Zeitrahmen hat, weil zum Beispiel Kinder abgeholt werden müssen oder so, ne? Da ist nämlich nichts mehr mit rumimprovisieren.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Ah, ich komme heute 3 Stunden später, improvisiere dich irgendwie nach Hause.
Ja, also da, wo Abhängigkeiten sind, wird es halt schwierig mit der Improvisation. Ne?
Mhm.
Oder du sagst halt, ich improvisiere gerne, guckt, wie ihr damit klarkommt. Und dann schiebst du sozusagen diese Improvisationsverantwortung oder Aufgabe auch weiter. Das kann auch doof sein.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das ein Gewinn sozusagen. Das ist ja was du an der Selbstständigkeit gern hast, glaube ich.
Ich ja.
Andererseits ist es auch ein krasses Erfordernis, was man damit einkauft, denn jede Improvisation, würde ich sagen, fordert Kenntnis meiner selbst. Ich muss ja wissen, auf welcher Basis ich improvisiere und der äußeren Umstände. Also ich muss sehr viel wacher sein, was die Veränderungen der äußeren Umstände angeht, weil mir die Grundsicherheit ja erstmal nicht gegeben ist. Und diese Kenntnis erhalte ich letztlich über Reflexion. Das heißt, ich muss mich schon auch ständig in Frage stellen und mich auf dem Schirm haben sozusagen in meinem Arbeiten. Wie mache ich das? Ist das schaffbar? Das sind dann drängendere Fragen als für denjenigen, der in anderen Lebensumständen sozusagen diese Erfordernisse nicht hat.
Aber vielleicht ist es auch grundsätzlich die Erfahrung, dass es immer irgendwie geht. Ja. Also, dass am Ende was rauskommt. Und das ist vielleicht so ein Teil der Ruhe. Das klingt jetzt so altersweise.
Ist doch schön.
Ja, aber das ist wirklich, also ich glaube, das ist wirklich was, wenn das häufig gut gegangen ist, dass man so ein Vertrauen da rein bekommt. Und ich glaube, das ist auch Teil von Improvisation, dass man sich selbst in unsicheren oder unvorhersehbaren Umständen vertraut.
Ja.
Also sich und aber auch der Situation vertraut und sagt, okay, das ist eine ungewohnte Situation, hier ist was Unbekanntes. Aber ich werde das irgendwie managen, ja. Und dann weiß ich halt nicht so richtig, was da rauskommt, aber es wird schon okay sein. Und vielleicht ist es sogar gut.
Ja.
Aber grundsätzlich werde ich das irgendwie bearbeitet kriegen. Und wenn nicht, in meinem Fall, muss ich sagen, stirbt keiner.
Ja.
Also es gibt keine, ne, also wenn ich jetzt Arzt oder Ärztin wäre, schwierig. Wenn ich dann sage, keine Ahnung, wie ich das jetzt zusammenflicke.
Oh, ich habe meine Instrumente zur Hand. Ich mach's mal mit was anderem. Stört sie doch nicht.
Genau. Vielleicht kann man auch einen Strohhalm reinstecken. Haben Sie mal einen Strohhalm für mich? Dankeschön.
Ja.
Schnipp, schnapp. Ein Stück Kordel. Ah, nee, vielleicht Tesafilm. Können wir mal Tesafilm auf die Auchter. Genau. Das würde nicht gut gehen.
Ja, wobei auch sehr viel im Feld der Medizin herum improvisiert war. Also, lassen wir es vielleicht davon. Was da so alles erfunden wurde.
Altertümliche Narkosemethoden denken.
Zum Beispiel. Lobotomie und aber auch wie Medikamente hervorkommen, weil man eigentlich ganz was anderes gesucht hat. Ne? Das nicht nachvollziehbare Prozesse. Das kenne ich schon auch gut, dass das Verhalten sich durch Anähnlichung sozusagen. Ich habe schon so oft so ähnliche Situationen erlebt und es ging irgendwie gut. Etwas positiver gestaltet, dass man so denkt, es wird.
Man ahmt das vielleicht auch in der Situation dann nochmal nach.
Genau,
ne?
Genau. Also ich glaube, auch das ist letztlich Mimesis, dass man, wie hat es beim letzten Mal funktioniert, ohne das vielleicht reflektiert zu haben, eher so unbewusst, da habe ich mich locker gemacht und dann ging es irgendwie.
Ist ja gut, wenn man sich dran erinnert.
Nur kennt man ja, und mich gähnt trotzdem oft der Abgrund an, weil man ja auch diese Lebensläufe kennt von Menschen, denen es ganz schnell, ganz plötzlich entglitten ist, obwohl die super alles in der Hand hatten. Und da frage ich mich immer, wo der Umschlagpunkt ist. Das ist so schwierig auszumachen, wenn du mit denen sprichst, wie schnell das geht von verheiratet, zwei Kinder, Wohnung, ganz normaler Job zu obdachlos auf der Straße, irgendwie alles scheiße. Natürlich nicht schnell im Sinne von 3 Minuten, aber viel schneller, als man sich so eine Lebensplanung eigentlich vorstellt. Und dann ist es eben perfide zu sagen, hast du nicht gut improvisiert, ne? Ist das ein oder andere schiefgegangen?
Nein.
Das weiß ich, dass du das nicht meinst. Ne? Vielleicht ist bis dahin auch gar kein verlässliches Verhalten eingeübt worden für diese Situation und dann ist man daran gescheitert, woran man auch keine Schuld hat, weil das auch wahrscheinlich wieder Gründe hat. Aber das sind so Momente, in denen ich denke, ich habe jetzt 12-mal hin und her improvisiert und irgendwie ging es immer ganz gut weiter, aber irgendwann vielleicht auch mal nicht mehr.
Absolut. Aber das ist, glaube ich, auch so, wo man sagt, zum einen ist es Risiko. Also um improvisieren zu können, muss ich, glaube ich, was wagen. Ich muss ein Wagnis eingehen. Wenn ich improvisiere, ist die Gefahr, dass was schief geht, immer viel größer, als wenn ich vorbereitet bin. So?
Ja.
Also das… Also Vorbereitung versucht ja, Risiko zu minimieren. So.
Ja, es sei denn, ich habe mich irgendwie auf das Falsche vorbereitet und bin dann wieder blank, aber dann ist es ja dieselbe Situation.
Genau, und dann kommst du ja eh wieder ins Improvisieren. Ne? Aber so die Leute, die ständig sicher improvisieren, glaube ich, von denen gibt es nicht so viel. Und es kommt so ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, was du für ein Typ bist. Also ob du jemand bist, der eher Sicherheit sucht. Und wo du Sicherheit suchst, also ob du sie in dir findest oder in den Umständen oder in deinem Werkzeug, ne? Also wenn du das da sicher bist im Umgang mit deinem Werkzeug, kann das eben auch helfen.
Klar.
So. Ja. Und dass das mal nicht gut geht, also ich glaube, am Ende brauchst du einfach Vertrauen und Hoffnung. Auch so zwei, und das kann man vielleicht ja schulen mit Improvisation, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Hoffnung darauf, dass es gut ausgeht.
Ja, das kriegt man halt auch als Rucksack schon mit, ne? Je nachdem, wie man so aufgewachsen ist, ob man Urvertrauen aufgebaut hat oder nicht, da sind ja die entwicklungspsychologischen Einsichten recht eindeutig, dass das in der frühen Kindheit liegt und uns dann entzogen ist, ne? Das haben wir eben nicht selbst geschaffen, diese Umstände, ob wir das mitbekommen haben oder nicht, das macht es halt so gemein, ne? Wenn man dann sagt, oh, vertrau doch der Situation und denk, ja,
das ist auch gar nicht so.
Kann
das,
diejenige vielleicht gar nicht. Aber ja, das stimmt schon, dass da viel Typfrage dabei ist. Ich habe auch über diese Typen von Menschsein nachgedacht. Wir sind alle viel zu holzschnittartig, aber ich glaube schon, dass beim Improvisieren so mehreres zusammenkommt. Es gibt ja diese große Rede vom Homo Faber, dem Tätigen, und in der Improvisation ist man tätig, auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch noch den Homo Sapiens, den Denkenden, ne? Also wo man sich in erster Linie auf seine Vernunft verlässt. Und das Dritte ist aber, glaube ich, wichtig für die Improvisation, nämlich das Spiel, Homo Ludens. Weil Spiel ist so ein klassisches Feld der Improvisation. Jedenfalls Schauspiel oder kreatives Miteinanderspielen. Ich meine jetzt nicht so sehr Brettspiele, sondern wer sich so Gruppen aufeinander einlassen, die kann man auch abwandeln. Da hatten wir es ja auch schon öfter von.
Nee, aber auch, ich glaube, auch Brettspiele erfordern dich, also weil da ist ja, da gibt es zufällige Sachen bei Brettspielen.
Klar,
es gibt strategisch,
ne? Ich werde da auch improvisieren müssen, ja.
Nee, du weißt halt nicht, wie der Würfel fällt.
Genau. Ja, das schon. Aber du weißt halt, dass er fällt und dass er zu fallen hat und dass das Glück oder Pech ist, je nachdem, was jetzt
und
rauskommt.
Plötzlich bist du im Weltall und dann fällt der Würfel nicht mehr. Was
so
machst du dann?
Und dann ist nämlich nichts mehr mit Kniffel. Dann kannst du nur noch Chance sagen. Da passiert nichts mehr.
An der Stelle herzliche Grüße an Frau Büsker.
Ja.
Große Kniffelkönigin.
Ja, das Spiel Homo Ludens. Naja, ich meine vor allen Dingen so Dinge,
Ludens,
wo man sich, das habe ich absichtlich so gesagt, mal sagen, ich weiß schon warum.
Hat Anklang gefunden.
Ist angekommen. Wo sich mehrere zusammentun und so erstmal gar nicht wissen, was sie spielen, sondern dass sie spielen, wenn das so ein Sog entwickelt, das ist bei Kindern, glaube ich, schon sehr viel häufiger als bei Erwachsenen. Ich wäre jetzt mal und du sollst sein, also diese Rollenspiele und so.
Ich stelle mir gerade vor, wir sitzen drei Erwachsenen mit Eimerchen und Schäufelchen in einen Sandkasten und sagen so, jetzt spielt ihr mal.
So, Folgendes, ne? Das muss nämlich gar kein Sand sein, das kann Kuchen sein. Wisst ihr das noch?
Aber tatsächlich, ich glaube, dass das ehrlich gesagt oft mal eine gute Erfahrung wäre.
Auf jeden
Vielleicht
Fall.
Vielleicht ist das die Idee für Manager-Training.
Ja, das machen die doch schon alle.
Ja, aber ich finde, da muss man sich mal beobachten, wo man so Zwänge hat. Also wo man so eben nicht mehr frei ist oder was man dann über sich denkt, wenn man plötzlich denkt, also wenn man darüber nachdenkt, wie würde ich das jetzt machen, wenn ich ein Kind wäre? Das denkt das Kind ja schon gar nicht, sondern es ist halt einfach.
Ja.
Und dann überlegt, warum ist mir das eigentlich jetzt peinlich? Also warum ist es jetzt nicht mehr angemessen, hier schreiend mit Eimer und Schaufel
alles in die Ecke zu pfeffern?
Ja, oder dem anderen einfach mal eine
war.
Zu zimmern.
Ja. So. Im Spiel.
Im Spiel. Mit der
Schaufel. Ich wäre jetzt mal sauer auf dich. Achtung. Das ist, glaube ich, nicht gut bei Managern. Die haben viel verborgenes Aggressionspotenzial. Aber von diesen Wertungen mal abzusehen.
Und Managerinnen.
Was richtig und was falsch ist, natürlich die auch. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil wir das schon ständig auch untereinander machen und selbst mit Kindern machen. Das fällt so schwer, wenn die irgendwie auf was zeigen und sagen dann das falsche Wort. Und dann, nein, das ist aber doch kein, das ist doch ein.
Ich sag immer das falsche Wort.
Das ist gut. Siehst du, du bist spielerisch unterwegs.
Nee, das ist Improvisation. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich so eine Putzbürste benennen musste. Weil
Putzbürste?
Liegt, im Aquarium liegt so ein struppiges langes Ding.
Ja,
ne?
Das gesagt,
mit
das
so Borsten, das ist
zum Borstenaal.
Ich habe, glaube ich, sowas gesagt, das ist so ein Schrubbedings.
Mama, die Nora hat gesagt, das heißt Schrubbedings. Was ein sehr schönes Wort ist.
Ja, aber ich bin einfach nicht darauf vorbereitet gewesen, das Ding
ja,
zu benennen.
Ja, wer sagt denn auch bitte Aquariumschwamm? Also,
das war ja auch kein Schwamm, das war eine Reinigungsbürste für ein Aquarium.
Ein Reinigungsinstrument. Ich bin ja von meinen Patenkindern immer korrigiert worden für die falschen Worte. Das fand ich auch sehr uncharmant. Und ich sagte, guck mal, der Kran, der kann die schweren Sachen heben. Und der vierjährige Ben sagte, Lasten. Ich sage, ja, Lasten. Entschuldigung.
Ja, die wissen das sehr genau.
Der kannte auch schon Hemmschuh, als ich sagte, was? Das Ding vorne am Zug zum Bremsen. Hemmschuh, ja.
Wir haben so Bücher, die denen das erklären.
Ja, ja, aber furchtbar.
Ich finde, fällt es halt total auf oder mir total auf, wie viel ich A für selbstverständlich halte und wie viele Dinge ich nicht mehr benennen muss. Mhm. Also, und dann gezwungen zu sein, die so ad hoc zu benennen, ohne dass man sich darauf vorbereiten konnte, plötzlich ein Schrubbedings benennen zu müssen mit der richtigen
Bezeichnung. Der Name der Folge. Schrubbedings. Auf jeden Fall. Ohne weiteres. Keine
ohne
Ausführung.
Ohne weitere Erklärung.
Schrubbedings.
Finde ich gut. Passt auch.
Auf jeden Fall. Weil mit Sprache machen wir das ja dauernd. Wir improvisieren mit Sprache dauernd. Weil wir unsere Gedanken sowieso nicht in die Form kriegen, wie wir sie gerne hätten. Weil die Worte einem manchmal sperrig im Mund liegen für was man ganz weich sagen will oder umgekehrt. Und da improvisieren wir ständig und hoffen auf Verständnis und sind mimetisch unterwegs, imitieren unseren eigenen Diskurs und den derer, mit denen wir sprechen und so. Und da ist es irgendwie selbstverständlich. Aber selbst da ist ja viel Spielerei.
Ja, schon allein deswegen, weil ich mich an bereits Gedachtes ja nicht mehr erinnere und das ständig wieder neu denken muss.
Mal gucken, wie du das beim nächsten Mal nennst, das Ding. Wenn jemand fragt, was liegt in deinem Aquarium?
Meine grüne längliche Reinigungsbürste.
Ein
jetzt
Spunk.
Weiß ich das ja. Genau. Aber das Ding ist, beim nächsten Mal wird ja irgendein anderer Quatsch gefragt, den ich nicht benennen kann.
Ja, aber das ist aber auch gemein, gerade zoologisch kann man ja alles benennen, wenn man es nur exakt genug kennt.
Ja, vor allen Dingen normalerweise liegt was im Wasser und dann gibt es daneben ein Abbild und dann kann man vorlesen, wie das heißt. Ich war nicht darauf vorbereitet.
Geh, frag die Tierpflieger.
Genau. Warum steht da nicht, was da im Wasser liegt? Das Schrubbedings. Warum
ja, ja. Ich habe ja im Museum mal jemand vor diesem Klimamessgerät stehen sehen und sehr sinnierend das Teil angucken. So, und dann ist man geneigt, wieder wertend zu sagen, das ist nicht Teil der Ausstellung. Nein, nein, es ist kein Kunstwerk. Aber dann dachte ich, ey, was? Das ist ein faszinierendes Ding. Warum soll man das nicht mal näher angucken? Und es ist ja auch völlig wurscht, ob derjenige denkt, das sei Kunst oder nicht. Es ist egal. Du kannst dich dem mal enthalten. Und wer weiß, was der so in Gedanken improvisiert hat zu dem Ding.
Ja, und dann ist es vielleicht ja doch wieder Kunst.
Ja, ja, natürlich.
Also
vor allen Dingen, weil es in jedem Raum in den Ecken steht.
Ja, aber wer sagt denn?
In jeder Ausstellung.
Ja, aber wer sagt denn, dass das nicht?
Na eben. Ja, ja, ich sag ja, ich habe mich dann auch zum Glück endlich mal der Wertung enthalten können und nichts gesagt. Das ist eine meiner großen Lebensaufgaben, weniger werten.
Das finde ich aber, ich finde auch wirklich spannend, wenn Leute genau das finden, was nicht dazugehört.
Mhm.
So, und das dann aber viel spannender finden als alles andere, was Gänse dabei ist.
Kiosk in Ehrenfeld an der Stammstraße, da steht an der Scheibe. Telefax, Telefonkarten 2019, es steht immer noch da. Belegtes Brötchen. Und ich denke immer, ja, das gehört nicht dazu, die Telefonkarte. Doch, Faxe gibt's noch.
Also belegtes Brötchen mit Telefonkarte, hallo?
Ja, kann man alles machen. Aber ja, also den eigenen Gedanken auf die Schliche zu kommen und nach den Mustern zu fragen, in denen man üblicherweise unterwegs ist, ist sicher hilfreich, um sie dann auch mal verlassen zu können. Das meine ich ja. Mhm. Um mimetisch unterwegs sein zu können, um mich mir selber anähnlichen zu können, muss ich mich selbst erstmal kennen oder einen Entwurf von mir haben. Und das stimmt schon, was du gesagt hast, glaube ich, dass es auch ein großes Privileg ist, so viel Zeit zu haben, sich diese Gedanken zu machen, die Lebensumstände zu haben, sich diese Gedanken zu machen und in diesem Sinne improvisieren zu können, während andere improvisieren müssen, um ihr tägliches Überleben zu sichern.
Genau, das finde ich auch. Und dann gibt es aber auch wieder die Menschen, die zum Beispiel, ich glaube, wenn du sehr nah an der Natur lebst zum Beispiel, musst du ja auch ständig, also es ist ja vieles unvorhersehbar, ne?
Ja.
So ein Dürresommer ist einfach unvorhersehbar, eine verhagelte Ernte ist unvorhersehbar.
Das stimmt.
Also was machst du dann? Und man hat schon gemerkt, dass zum Beispiel auch viele eben nicht mehr weiter improvisieren konnten und daran auch gescheitert sind. Zum Beispiel Geschäfte aufgeben mussten oder Höfe aufgeben mussten, Vieh verkaufen mussten. Also um es jetzt mal ganz konkret zu machen. Ne?
Ja, und es ist ja dann eben nicht nur Natur, sondern auch die Marktgesetze, die letztlich unvorhersehbar sind. Also es gibt ja viele Felder, auf denen improvisiert werden muss. Und das hat Bröckling eben in diesem Zusammenhang mit dem Dispositiv, was ich eben meinte, analysiert. Der bedient sich dabei Hans Joas und guckt, in welchen Feldern wir überall von Kreativität gerne sprechen oder von der Notwendigkeit zu improvisieren. Und das ist eben nicht nur im künstlerischen Handeln, sondern auch im Modell der Produktion.
Ja.
Und zwar egal, ob natürliche oder kreatürliche oder sonst wie Produktion, weil wir davon ausgehen, dass Menschen sich in Produkten und in Arbeit verwirklichen würden und dann fordern, dass sie da irgendwie kreativ sein sollen. Und üblicherweise meinen wir damit eben problemlösendes Handeln. Nicht nur spielerisches, sondern eins, das dem Problem begegnet und dann irgendwie ganz was Neues macht. Aber was wir dabei übersehen, finde ich, ist, dass Markt natürlich auch Mechanismen unterliegt, die gesteuert sind. Also für die Macht dahinter wird man blind, wenn man sagt, ja, das ist alles unvorhersehbar. Das stimmt, es ist vieles unvorhersehbar, aber vieles ist halt unvorhersehbar gemacht. Und das ist das letzte Feld, auf dem ich Improvisation wirklich wichtig finde, das ist die Revolution. Da, wo wirklich was Neues angefangen werden soll, wo mit alten Regeln gebrochen werden soll. Da ist es eigentlich so radikal Improvisation, würde ich sagen.
Und den Gedanken hatte ich gerade, als ich dann so zur Natur rüber improvisiert bin, tatsächlich, dass uns, sollte sich das Klima wirklich weiter so entwickeln, eine große Zeit der Improvisation, ehrlich gesagt, bevorsteht, weil wir genötigt sein werden, neue Regeln zu finden, neu das Zusammenleben neu zu regeln. Viele Privilegien, die wir haben, im Zweifel aufgeben müssen. Also,
dann bin ich sehr gespannt, was die Ökonomen und Ökonominnen sagen, die bisher, da gibt es nicht mehr viele von, aber einige, die bisher noch so gerne von kreativer Zerstörung sprechen. Das bedient sich bei Schumpeter aus den 1930er Jahren. Das ist eine Abwandlung des marxischen Gedankens, der hat auch schon von schöpferischer Zerstörung gesprochen im Sinne der Revolution. Und Schumpeter macht da aber was Fieses mit, finde ich, und sagt, nimmt diesen Gedanken und führt ihn zurück in den kapitalistischen Diskurs und sagt, das ist eigentlich alles Erhalt des Kapitalismus. Ich muss ständig alte Produkte zerstören, damit neue konsumiert werden. Also letztlich geht es da um Wertschöpfung. Und wenn das mal implodiert im Sinne von, ja, äußere Umstände, die es unmöglich machen oder eben Revolutionen, die es unumkehrbar nicht mehr lebbar macht, dann wird es schon spannend, glaube ich.
Ja, das also grundsätzlich ja. Und ob sich der Mensch dabei weiter erhält.
Ja, einige halt, ne? Sehen wir. Und viele andere dann nicht.
Genau, ja, aber das sehen wir, also auch das ist ja unvorhersehbar, ne? Ja. Wir können wirklich auch in dem Falle die Entwicklung nicht vorhersehen im Sinne von, kommt da jetzt irgendwie eine große Erfindung, die so, das ist ja so ein bisschen das, worauf alle hoffen, dass jetzt dieses Wunder einer großen Erfindung passiert, dass Perpetuum mobile entwickelt wird. Dass
wahnsinnig gute Akkumulatoren, die ganz viel Energie speichern.
Genau, irgendwie so, damit dieser Energiehunger irgendwie gestillt werden kann und wir da plötzlich eben nicht mehr so viel brauchen. Auch das hängt ja in ökonomischen Zusammenhängen und so. Also grundsätzlich finde ich das schon sehr spannend. Und wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt, wie Zero-Waste-Bewegung oder so, da ist ja ganz viel Improvisation dabei, eben indem man schon jetzt sagt, ich verzichte auf bestimmte Dinge, beschränke mich freiwillig auf wesentliche Sachen. Wie gesagt, das ist alles ein Privileg, also sich beschränken zu können, ist ein Privileg, ne? So, also die Möglichkeit zu haben, zu verzichten und es nicht zu müssen, ist erstmal ein Privileg, das zu können. Und dann aber zu sagen, okay, was habe ich hier, wie kann ich bestimmte Dinge ersetzen, substituieren, wiederverwenden und so. Das ist ja schon, ich finde, da entsteht ja schon viel Neues, aber auch Wiederentdecktes. Also es wird ja sehr viel aus jetzt 20er, 30er Jahren, Omas Kochbuch, wie haben die fermentieren. Es gibt jetzt Fermentierkurse, das war mal Allgemeinwissen, ja, so, ne? Ich finde das total spannend.
Gärtnern also, auch. Also, dass man letztlich darauf angewiesen sein wird, was selbst anzubauen und dann irgendwie wissen muss, was man wann in die Erde tut und was dann dazu muss.
Ich würde improvisiert gärtnern und mal gucken, was da rauskommt.
Ja, das dankt einem ein Garten nicht. Aber es ist meine Erfahrung.
Das wird man dann ja lernen.
Jedenfalls nicht die Nutzpflanzen. Der Rest ja. Wobei manche, klar, also so ein Obstbaum, der ist ziemlich verlässlich.
Wobei, nee, dieses Jahr auch nicht.
Ja.
Viele Obstbäume keine Früchte getragen haben.
Ja, Dürre und so, na klar.
Ja, Pilzbefall und so.
All das, ja. Ja. Aber wenn man insbesondere anbauen will, dann braucht man Kenntnis, ne? Das ist wie mit allem.
Vorbereitung, da ist nichts mit Improvisieren.
Ja, das ist irgendwie nichts mit dem Genie und der Natur. Verrückt. Das bezog sich wohl mehr so aufs künstlerische und intellektuelle Gebiet.
Naja, der grüne Daumen.
Ja, klar. Also ich glaube schon, dass es Begabungen gibt oder so. Und es gibt auch Menschen, die sind einfach begabter im Improvisieren als ich. Ganz sicher. Boah, ich hasse Überraschungen, ne? Ich hasse Überraschungen. Ich kann damit nicht umgehen, wenn ich überrascht werde.
Nee, das
insbesondere, wenn es so absichtlich passiert. Boah, da werde ich
nee,
sauer.
Nee, von anderen finde ich das auch doof. Ja. Also so, wenn das, ja, so, wenn das
improvisieren
Leben
sozial. Ja, ja. Iba.
Oh ja, ui, das ist, das finde ich so sozial improvisieren.
Ja, finde ich auch schwierig. Das ist ein Feld, in dem ich nur scheitern kann. Allerdings mit Grandezza.
Ich gehe wenigstens schön unter.
Ja, genau.
Ja. Oh Gott, ja. Das ist aber, oh, das ist auch was, okay, da muss ich mich outen. Tatsächlich, wenn ich, je nachdem, wie ich gefusselt bin, wenn plötzlich jemand neu in ein Team kommt und ich mich so drauf verlassen habe, dass das Team in einer bestimmten Weise funktioniert und ich mich dann eben auch auf das Zusammenspiel verlassen kann und dann kommt da jemand neu rein, kann ich wirklich auch sehr garstig sein. Das stört irgendwie meine Basis, meine, keine Ahnung.
Also aber verbalisierst du das dann? Dann ist es ja schon nicht.
Leider ja.
Ja, ne, ja, aber zu sagen, ich habe mich drauf verlassen, dass wir immer alle gleich bleiben und jetzt
nee,
bist du
das, da. Nee, das gar nicht, sondern ich bin dann irgendwie so, ich kann dann zum Beispiel nicht gut jemanden willkommen heißen oder so, weil es wirklich in dir, das ja, okay, mit Menschen.
Ja, ja.
Wenn ich mit mir selber improvisieren kann, klappt das doch.
Du musst das doch nicht auf allen Feldern können. Ja, es ist ein Dispositiv, aber es muss nicht überall gelebt werden.
Nee, aber ich komme mir gerade so auf die Schliche, dass ich denke, nee, es gibt wirklich Sachen, da ist Improvisieren auch für mich total schwierig. Und das liegt wirklich, wenn irgendwie ich mir auch bestimmte Sachen vornehme. Und deswegen mag ich das nicht. Mag nicht so gerne vorbereitet sein oder mich mental auf was vorbereiten, weil ich dann eben schlechter werde im Improvisieren, wenn ich mich auf was verlasse oder Sachen fest einplane.
Aber wenn es dann so passiert, wie du es geplant hast, dann müsstest du doch brillant sein.
Das würde ich so nicht behaupten, aber das ist natürlich der günstigste Fall. Aber das ist grundsätzlich der Fall, von dem ich eher nicht ausgehe. Außer eben, ich bin in so Bezügen wie zum Beispiel, keine Ahnung, also ne, wenn du eine Woche in einem Team arbeitest und dieses Team ist nun mal eine Woche so, dann ist das schon so, dass ich denke, okay, dann verlasse ich mich darauf und entspanne mich in der Form. Und wenn dann sozusagen,
das ist immer schlecht, wenn man.
Ja, ja, genau. Man soll sich nicht entspannen. Genau, und dann, wenn dann irgendwas neu hinzukommt und ich irgendwie jetzt Zeit anders verwenden muss oder so, da fällt mir das interessanterweise echt schwerer, als wenn ich das so mit mir selber ausmachen kann. Wenn ich hier so rumkaspern kann, ist das für mich easy.
Ja, wäre spannend, da hinzugucken, wo wohl die Ursachen sind, warum das anders ist, wenn wir das
Menschen,
mit anderen machen.
Menschen sind die Ursachen.
Ja, ja, aber warum stören die dich mehr als Dinge?
Weil sie Menschen sind und stinken.
Okay, lass ich gelten. Ist in meiner Welt genauso. Na, dass ich sozial überhaupt nicht improvisieren kann, das weiß ich ja schon seit Jahrzehnten. Deswegen überrascht mich das nicht. Ich bin eher überrascht, wenn es mal gelingt, aber es passiert halt selten.
Och, bis jetzt kriegen wir das hier improvisiert ganz.
Ja, ja,
okay,
das stimmt.
Hin.
Aber wir sind ja auch zu zweit und total verlässlich und wir haben uns auch langsam kennengelernt und angenähert und mimetische Prozesse und all das, bevor ich mal improvisiert habe. Am Anfang waren wir immer beide super vorbereitet. Du hattest recherchiert, ich hatte richtig viel recherchiert. Doch, wir hatten beide jeweils Zettel
Ich hatte, ich hatte
Artikel offen oder irgendwie so.
Das hatte ich schon, ja. Aber den habe ich ja dann nicht bewusst vorbereitet, sondern ich habe dann so einen Artikel gelesen und spontan die Idee gehabt, hey, da könnten wir einen Podcast drüber machen, jetzt wo ich ihn eh schon mal gelesen habe. Das finde ich, also das als bewusste Vorbereitung zu zählen, das finde ich jetzt irgendwie unfair.
Ich habe dich als bewusst vorbereitet wahrgenommen, weil du so professionell improvisiert hast.
Das finde ich voll in Ordnung, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, so war es nicht.
Okay, na gut. Ich habe es so wahrgenommen. Bei mir war es so, dass ich sehr viel rigider auf etwas aus war und wusste, was da zu erzählen ist und was nicht und was dazugehört und was aber auch nicht dahin gehört. Und ich habe mich locker gemacht in den Themen, so wie ich mich sozial locker gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, dass das viele Menschen so ähnlich tun, weil das ja deine Eingangsthese bestätigt, dass es darauf ankommt, was ich rezeptiv aufnehme, in welchen Settings ich bin, mit welchen Leuten ich unterwegs bin, welche Gedanken ich denken kann. Und wenn ich oft die Erfahrung gemacht habe, es wird wahrscheinlich gut gehen mit den und den Menschen in der und der Situation, dann kann ich natürlich sehr viel entspannter in der Sache sein. Das ist schon schön. Wenn jetzt jemand anders dazukommt, keine Ahnung, geht es auch immer gut,
doch, das
weil
haben,
ich denke,
doch.
Ja, ich fand das immer gut, weil ich wusste, das ist ja trotzdem irgendwie dein Ding und habe mich so aufs Setting verlassen.
Ich meine, immerhin besprechen wir ja vorher das Thema.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja
Improvisation.
Genau, das fand ich, aber ich fand es aber wirklich sehr lustig, weil ich natürlich wusste, dass du trotzdem mit einem Zettel kommst.
Ja, es tut mir leid.
Ja, Quatsch, deswegen ja gar nicht, sondern weil das, ich finde das schön absurd. Ich mag das ja inzwischen wirklich sehr gerne.
Es ist ja wirklich auch eine paradoxe Sache.
Ja.
Das haben wir festgestellt, finde ich, oder? Weil die totale Freiheit, das freie Schaffen gibt's nicht.
Du musst du musst aus irgendwas schöpfen. Du hast irgendwas, hast du zu handen.
Ja.
Und dann kombinierst du das im Zweifel neu. Auch so, wie andere das vorher noch nicht gedacht haben.
Ja,
im Zweifel gelingt dir da wirklich was komplett Neues.
Ja. Es gibt bei Simone Marenholz, sie hat ein schönes Buch zur Kreativität geschrieben, diese These, dass es eigentlich der Normalfall ist, Kreativität, also was Neues zu schaffen und zu scheitern und dieses Moment, wo, ich glaube, sie bedient das Bild von Gott Schöpfer und Adam, die so aufeinander zeigen aus der Sixtinischen Kapelle und die Finger berühren sich nicht. Dieses Zwischendings, ich weiß nicht, ob das von ihr ist, kann auch von Michel Serre sein, das weiß ich nicht. Aber dieses Zwischen, da wo eigentlich nichts ist, dass da was passiert und ein Funke überspringt, das ist eigentlich, sagt sie, der Normalfall. Das passiert dauernd. Wir können nicht so genau sagen, wie es passiert, aber es passiert andauernd, dass wir was Neues schöpfen. Und ja, ich nehme an, dass Sprache da ein gutes Beispiel ist, ne? Dein Reinigungsschwamm zum Beispiel.
Schrubbedings.
Ja, genau. Und andere Felder eben auch. Und dass es so komisch ist, daraus dann einen Geniekult zu machen und zu sagen, das ist ganz was Besonderes. Wenn das gelingt, das ist so ganz toll. Eigentlich, sagt sie, ist es eher spannend, auf die Verunmöglichungsumstände zu gucken. Mhm. Da, wo das nicht mehr geht, da ist eigentlich was verkehrt. Da, wo es geht, ist eigentlich alles normal.
Ja, das ist, glaube ich, genau das, wo ich sage, dass wir diese Freiheiten einfach brauchen, ne? Also auch mal so haarscharf an der Regel vorbeizuleben. Ja, je mehr, also ich verstehe den Wunsch danach, bestimmte Dinge zu regeln. Und es ist ja auch notwendig, Sachen zu regeln, ne? Das, sonst klappt das alles nicht. Aber es muss eine Offenheit dafür geben, dass es eben rechts und links davon auch Leben existiert,
ja,
wie auch immer das aussieht. Und ohne das, also wenn wir nichts rechts und links davon haben, also ich glaube, da wo Gleichförmigkeit ist, entstehen Lücken.
Mhm.
So, da fehlt etwas im Raum. Und das ist eigentlich scheiße.
Mhm.
Also, ne, weil wir brauchen eigentlich Fülle, um schöpfen zu können, um uns entwickeln zu können. Und dafür brauchen wir eben nicht nur diese Geradlinigkeit, sondern eben auch alles, was rechts und links daneben existiert, selbst dann, wenn es uns stört, weil es uns eben auf Sachen verweist, wie, wie das Menschen stinken.
Nennen wir es Offenheit.
Ich bin da total.
Das klingt freundlicher.
Ich bin da total offen. Nein, aber auch das, ne, zu akzeptieren, dass es eben Störungen gibt.
Ja,
also
klar.
Natürlich stelle ich fest, es stört mich, aber es ist jetzt auch nicht so, ich empfinde das nicht als dramatisch, sondern das verweist mich auf mich, aber das ist ja nicht keine Absage an die andere Person, sondern da gucke ich halt auf mich und sage, okay, benimm dich.
Bei mir rennst du damit offene Türen ein, die Studierenden jedoch finden das gar nicht lustig, wenn ich Anfang des Semesters komme mit einem Semesterplan, in dem für 15 Sitzungen jeweils ein Thema und ein Text steht und ich sage, ich teile Ihnen das jetzt aus, damit sich Ihr Bewusstsein beruhigt, wir werden binnen Minuten davon abweichen, weil ich das nicht kann. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wo die Gedanken hingehen, ich weiß doch nicht, wer hier sitzt und was von mir will und welches Interesse hat, woher soll ich denn das vorher wissen? Ich will mich ja auf sie einlassen und offen sein. Siehst und das du? Finden die ganz schlimm, wenn ich offen sein will. Die wollen einfach nur gesagt kriegen, was sie machen sollen. Ist jetzt am 7.7. das und das oder nicht? Das weiß ich noch nicht. Und das hassen die. Nicht alle, aber ganz viele. Und ich verstehe das auch, weil wenn das Maß an Ungeregeltheit halt sehr hoch ist, dann wünscht man sich zu wissen, was wann passiert. Aber ich finde das dem Modus des Studierens eigentlich nicht angemessen.
Überhaupt nicht. Also gar nicht mehr. Und ich merke halt, das ist wirklich für mich der schwierigste Part in der Vorbereitung. Und ich mache das mittlerweile, weil ich weiß, es hilft mir dabei, einen Vortrag vorzubereiten, dass ich mir so kleine Blöcke mache, so Überschriften und strukturiere das so durch. Ob ich das am Ende so durchziehe. Und ich weiß halt auch schon vorher, dass ich das am Ende eh wieder so machen werde und gucken werde, was brauchen eigentlich die Leute, die da sind und dann wieder irgendwas anderes erzähle. Weil wenn ich nur das Vorbereitete erzähle, wird es halt auch doof. Aber da muss halt was sein. Die Menschen erwarten ja auch, dass da was ist. So, ne?
Das ist das mit der Fülle, was du meinst.
Genau, aber mich stresst das total, dass ich das dann in Stein meißeln muss, weil ich weiß ja, ich schmeiß den Stein eh ins Wasser. Und dann mache ich irgendwas.
Das ist das Schwierige bei Vorträgen, die später publiziert werden sollen in einem Tagungsband. Wenn dann da was ganz anderes steht als das, was ich vorgetragen habe, weil ich das schreiben musste, dann ist das ein bisschen unerwünscht. Aber im Vorhinein zu wissen, was man sagt, finde ich wirklich auch immer
schwierig. Ja, aber dann improvisierst du ja im Prinzip auch. Dann ist es bei dir ja trotz Vorbereitung am Ende so, dass du einen Gedanken anfängst, während du schreibst.
Ja, klar.
Und dass dann am Ende nicht zwingend da landest, wo du hin wolltest, sondern dass da Sachen passieren.
Ja, oder ich tue das und schreibe einen geschlossenen Text und trage den sogar auch geschlossen vor und lese den vor und stelle mittendrin fest, ach, da brauche ich auch viel länger für, als ich dachte. Und dann lasse ich die Hälfte weg und die Schlusspointe zieht nicht, weil ich das Zitat weggelassen hatte, auf das es sich bezieht und so weiter. Also, Sie wissen schon, die Katzen auf Sansibar. Oh, das hatte ich gar nicht zitiert. Wie dem auch sei, vielen Dank.
Und tschüss.
Ja, genau. Das ist sehr unangenehm. Also was natürlich funktioniert, ist, sich wirklich zu verregeln, das Ding zu schreiben, sich selbst vorzulesen, zu wissen, für eine Skriptseite brauche ich 3 Minuten, also schreibe ich 10 Seiten und das wird später publiziert. Aber das ist sehr, sehr langweilig.
Ja, eben. Und deswegen mache ich das nicht.
Ja, verstehe. Akademisches Denken ist eben häufig auch so und es ist auch nicht nur verkehrt. Es muss ja auch Verlässlichkeit geben.
Überhaupt nicht.
Aber ich kann es schlecht.
Und das meine ich halt, ne? Es gibt ja diese Menschen, die so strukturiert sind, dass sie das im Kopf schon so vorstrukturiert haben und dann auch diese Punkte so ganz gewissenhaft abarbeiten und die ja dann damit auch sehr glücklich sind. Nur wenn wir jetzt gleich zum Beispiel einen Rekorder ausmachen, weiß ich, dann fallen mir wieder Sachen ein, von denen ich sage,
ja, kenne ich auch.
Jetzt habe ich noch einen anderen Gedanken.
Und dann kommst du einfach mit einem neuen Themenvorschlag um die Ecke und schon haben wir eine weitere Stunde, in der wir davon abweichen können.
Genau, so machen wir das. Und eigentlich ist dieser Podcast ja schon auch ein Musterbeispiel an Improvisation.
Ja, aber nicht ohne Vorbereitung.
Ja, auf deiner Seite. Oh, die Frage, wo wir gerade dabei sind, muss ich klären. Ich bin nämlich gefragt worden, wie lange du brauchst, dich vorzubereiten auf eines unserer Gespräche. Ich wurde gefragt, wie lange es dauert, diesen Podcast hier zu machen. Jetzt können wir das einmal für alle klären.
Nee.
Das war die Antwort, mit der ich gerechnet hatte.
Kann ich nicht, weil es extrem unterschiedlich ist. Es gibt Themen, die mir noch neu sind, die ich erschließen will oder die ich als neu empfinde, wo ich dann in meinem Denken grabe und herausfinde, aha, stimmt, vor 10 Jahren habe ich schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Muss ich das jetzt einrechnen, die Zeit, die ich vor 10 Jahren den Artikel geschrieben habe?
Ja, nö, weiß ich nicht.
Bei anderen Themen geht es, den Zettel zu schreiben und die Literaturliste dauert dann vielleicht nur 40 Minuten. Mhm. Ich arbeite aber seit 10 Jahren an diesem Thema. Also das kann ich echt nicht sagen.
Ja. Ich habe Ähnliches. Also es ist leichter zu sagen, wie lange ich brauche, um das hier zu schneiden, als zu sagen, wie lange ich brauche, um zum Beispiel so ein Audiogramm fertig zu machen oder so. Es ist einfach sehr unterschiedlich und kommt drauf an, was wir da erzählen und wie stringent wir da erzählen.
Das und was zählt. Also zählt jetzt mein Denken, weil ich es jetzt abliefere? Das habe ich ja nicht vorgestern das erste Mal gedacht. Das ist genau das mit der Improvisation. Ne? Ja.
Ich habe es nicht mal vorgestern das erste Mal gedacht. Ich habe es überhaupt noch nicht gedacht.
Ja, Schrubbedings. Ich kann diese Frage leider nicht beantworten.
Ja, aber das ist ja auch eine Antwort.
Ja. Dann eine unbefriedigende gleichwohl, wie so viele meiner Antworten.
Nun ja, aber immerhin, wir haben eine vorbereitete Literaturliste.
Ja, genau. Und für die habe ich gar nicht mal so lange gebraucht. So viel kann ich sagen, weil ich die Bücher
vorher da
alle schon kannte. Genau. Nämlich von Johann Heusinger, Homo Ludens, vom Ursprung der Kultur im Spiel. Bezieht sich natürlich auf die Dimension Improvisation im Spiel. Ulrich Bröckling, Kreativität in seinem Glossar der Gegenwart. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das sind so kurze Artikel zu unterschiedlichen Lemma. Und man muss auch oft lachen. Bormann, Brandstätter und Matzke sind die HerausgeberInnen von Improvisieren, Paradoxien des Unvorhersehbaren. Gabriele Brandstätter hat überhaupt sehr viel zum Improvisieren gemacht. Das lohnt sich alles. Dann, was ich eben zitiert habe, war Simone Marenholz, Kreativität, eine philosophische Analyse. Gebauer und Wulff haben diesen Mimesis-Gedanken entwickelt in Mimesis Kultur, Kunst, Gesellschaft. Und zum Tanz gibt es einen schönen Band, da durfte ich auch beitragen, das war sehr nett, von Fleischle Braun, Obermeier und Temme. Das sind die Herausgeberinnen zum immateriellen Kulturerbe des modernen Tanzes. Und der, den Bröckling zitiert, ist Hans Joas, die Kreativität des Handelns. Das war's.
Klingt spannend. Also klingt auch spannend für alle Menschen, die sonst im Alltag improvisieren und eben nicht in irgendwelchen kreativen Berufen.
Ja, ja, auch das Künstlerische ist natürlich nur ein Beispiel. Man kann sich über Tanz lesend selber auf die Schliche kommen, obwohl man mit Tanz überhaupt nichts am Hut hat.
Genau, das fand ich nämlich auch spannend. Als du mit Tanz anfängst, war ich so, okay, glaube ich, gar keine Ahnung von.
Ja, habe ich ja auch nicht im engeren Sinne, aber das
dann ist mir ja das Bogen eingefallen und dann war wieder gut.
Genau.
So, wenn ihr uns eine Nachricht improvisieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns einen Tweet schreiben unter @wdd_podcast. Ihr könnt uns einen Kommentar da lassen auf unserer Website, die heißt wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Facebook-Seite und ihr findet uns auf Steady, da könnt ihr uns einen Euro dalassen. Für unser Podcast zu Hause, das tun auch schon weit über 30 Leute. Und an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist großartig, weil ja, dann können wir diese Folgen noch sehr lange vorhalten. Und das finde ich wiederum ganz gut. Und dann hatte ich noch irgendwas, was ich sagen wollte. Das ist mir gerade entfallen. Ach so, ich weiß was. Sternchen. Wir brauchen Sternchen für in diesen Podcast-Portalen, damit Menschen wissen, ob ihr uns gut findet oder nicht und dann vielleicht sich entscheiden, uns auch zu hören. Oder ihr sagt, ihr findet uns nicht gut und warum, dann wissen Leute, warum sie es nicht hören sollen. Das ist natürlich auch ein Gefallen, den man anderen tun kann. Rita schüttelt schon.
Nee, ich dachte bei Sternchen an Gestirne und es ist Nacht draußen. Und
benennt
so.
Sterne nach uns.
Ja, genau. Nicht.
Das war ein improvisiertes Ende. Genau, wir sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Thank you.